Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fakebusters oder eure tägliche Information von Kurier to Hear. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts Alles außer Corona. Herzlich willkommen, es begrüßen Sie Omar Sasam.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Klaus Eckel.
Schönen guten Abend aus Niederösterreich.
Und Michael Nirvarani wünscht einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen guten Nachmittag. Und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Nacht. Es könnte ja auch jemand um 3 in der Früh das hören. Ja. Glaubt ihr, dass mehr Leute in der Nacht hören oder dass mehr Leute untertags hören?
Ich glaube untertags. Das ist so ein ich gehe in die Arbeit und höre den Podcast währenddessen an. Glaubst du nicht? In der Nacht, wenn man das anhört, kriegt man Angst.
Angst,
man braucht auf jeden Fall nach dem Anhören Normalität in irgendeiner Form.
Also ich habe das Gerücht gehört, dass wir sehr oft für Schlafstörungen verwendet werden. Also wenn Leute nach einem aufregenden Nachtdienst nicht zur Ruhe kommen, dann beruhigen wir sie. Also das ist gar nicht wegen der Langeweile, sondern unsere wunderschönen Stimmen.
Also ich habe gedacht, wir werden, um Schlafstörungen zu erzeugen, benutzt. Ich schlafe zu ruhig, was mache ich? Ich schaue den Podcast, dann geht es mir schlecht genug, dass ich Schlafstörungen habe.
Ja, jeden das seine, ja.
Ich habe ja Zeit meines Lebens immer ein Kompliment bekommen, dass ich so eine wunderschöne Radiostimme habe. Und man hat mich auch teilweise oft gefragt, ob ich nicht im Radio sprechen soll. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Ö1.
Eine total schöne Stimme, Nia. Ja. Wirklich eine sehr angenehme Stimme. Aber du hast eher so eine Weckerstimme. Bei mir wacht man auf und denkt sich, um Gottes Willen, was ist da los? Ich brauche einen Kaffee, sonst da backe ich den nicht. Und bei dir sagt man, was, so eine angenehme Stimme. Ja, zudem möchte ich Klassik vergessen.
Du bist ja Ö3-Typ, Oma.
Ein Ö3-Typ?
Ja.
Soll ich das als Kompliment nehmen?
Ich finde, Ö3 sollte das als Kompliment nehmen.
Ich bin ein Radio-Maria-Typ.
Ja, Radio-Maria.
Und du, Nia, müsstest dich für Ö1 inhaltlich noch anpassen, weil da gehen so Sätze wie, ihr könnt mir alle in den Arsch lecken, fallen dort leider echt durch die Zensur. Obwohl mittlerweile nicht. Also am Nachmittag war es irgendwann ein Hörspiel, ein gereimtes Hörspiel, die Hochzeit, das geheißen auf Ö1, und das war recht derb, aber sehr lustig. Also ich habe das extrem unterhalten. Es war nur in Paarreimern ein Hörspiel. Das hat der Kollege Grissemann mit anderen Schauspielern vorgetragen. Ich fand das extrem witzig und es war sehr derb. So um 16 Uhr am Nachmittag, ich weiß es deswegen, weil meine Kinder im Auto waren und ich habe zum ersten Mal, seitdem ich Ö1 höre, Ö1 leiser gedreht, weil es zu ordinär war.
Und seitdem weißt du, dass du Radio Maria-Typ bist, zumindest visuell.
Bei Radio Maria bin ich noch auf der sicheren Seite. Ja, aber noch, ich habe Angst, dass der Nils dort eine Sendung übernimmt und dann heißt er noch dort.
Aber sagst du mal, ist Radio Maria ein Konkurrenzsender zu Radio Stephansdom?
Nein. Also da kenne ich mich sehr gut aus. Radio Maria ist wirklich ein klerikaler Sender. Also das ist wirklich, also während Radio Stephansdom ja eher, ist auch ein klerikaler Sender, aber der hat nicht so einen Anspruch auf Missionierung. Während Radio Maria, da stehen schon gewisse katholische Gruppierungen, eher der konservativere Teil der katholischen Kirche dahinter.
Also Stephansdom ist quasi der kommerzielle.
Eigentlich ist Radio Stephansdom das Ö3 der klerikalen Sender.
Das Weltliche unter den Geistlichen.
Also Radio Maria ist eher so diese Selbstgeißelungsgeschichte. Die sitzen dann alle da mit Keuschheitsgürtel und Nägel in den Hoden und solche Sachen.
Genau.
Am Schluss. Ja, wunderschön.
Ja, eh schön.
Übrigens, also, mich hat jemand von Ö1 gefragt, weil du sagst, ordinär, ob ich Gedichte lese auf Ö1. Und ich habe gemeint, ja, das wäre doch cool, wenn ich das einmal machen würde. Und würde das gern gemeinsam machen mit der Pianistin, die ich kennengelernt habe, mit dieser Dorothy Kademisak, mit der ich euch ja betrüge, weil ich mit der ja auch einen Podcast habe. Die Sendung heißt Die holde Kunst. Und ich war ein bisschen müde und ich habe tatsächlich verstanden, die alte Brunst.
Ja, aber es ist ein freudscher Verhörer, glaube ich, bei dir.
Ein freudscher Verhörer. Und ich habe so eine Vision. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf Ö1. Sie hören die Eude Brunst. Das wäre doch fantastisch.
Dann werden die Leute von Ö3 endgültig zu Ö1 wechseln.
Sehr schön. Aber, Klaus.
Ja?
Oma. Wir haben es vorher kurz angesprochen. Es ist etwas geschehen in unserem Podcast. Wir haben etwas erreicht, wovon ganze Staaten träumen.
Ganze Herden träumen davon.
Ganze Herden von Staaten träumen davon. Wir haben es erreicht. Wir sind
herdenimmun.
Wir sind herdenimmun.
Ja, alle drei geimpft.
Das Interessante ist, wir sind so, der Podcast hat die Pandemie besiegt und sitzt trotzdem vorm Skype-Castle. Also
aber das ist vielleicht für die, die jetzt erst zuschalten und den Podcast noch nicht vorgehört oder vorgesehen haben. Es ist einer von uns dreien, der jetzt geimpft ist, und vielleicht sind jetzt diese 5 Sekunden, die wir uns jetzt nehmen. Schauen Sie uns mal ins Gesicht und raten Sie, wer es sein könnte.
Wer heute geimpft wurde.
Wer ist vor kurzem geimpft worden?
Frisch geimpft. Ja.
Das ist ja Klaus.
Ich habe mich angestellt, aber 2, 3 Leute haben mich erkannt und er hat zu mir einen wunderschönen Satz gesagt. Ich kann das, glaube ich, nicht so schön wiederholen, aber so ein Wiener, so ein typischer, hat gesagt, du, ich sag da, ich bin weder ein Impfgegner noch ein Impffreund, ich habe einfach die Schnauzen voll.
Ja.
Und das fand ich sehr schön als Motiv, um impfen zu gehen. Weil ich habe mir gedacht, ja, das ist es ja eigentlich. Man ist ja das Gegenteil vom Impfgegner, ist ja nicht der Impffanatiker. Also ich würde jetzt auch keinen Fanclub für BioNTech Pfizer gründen, sondern man hat einfach ein bisschen von der Situation die Schnauzen voll und stellt sich da an in der Hoffnung, dass die Situation sich wieder ändert. Das finde ich eigentlich einen Pragmatismus, dem ich was abgewinnen kann.
Aber nachdem wir alles außer Corona heißen, darf ich es noch ganz kurz anreißen. Was sagt ihr zu diesen unfassbar niedrigen Zahlen? Heute in der Früh 360, 364 neue Infektionen.
Ich glaube, dass Corona-Positive bald unter Atemschutz gestellt werden, wenn das so weit.
Früher unter Atemschutz und jetzt unter Atemschutz.
Das ist die Pointe des Abends bis jetzt von dir.
Ja. Also ich bin fasziniert und überrascht, aber es sind ja auch alle Wissenschaftler überrascht in unserem Lande. Ich habe es auch keinen kennengelernt, der gesagt hat, ja, das habe ich ja gesagt im November, dass es so wird. Aber das ist doch cool. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass die richtigen Leute geimpft sind. Offensichtlich hat durch die Öffnung der Impfungen für die breitere Bevölkerung hat es dazu geführt, dass sich doch die Leute, die viel unterwegs sind und es verbreiten könnten, von denen haben sich offensichtlich sehr viele impfen lassen.
Und wahrscheinlich im Vorfeld sich die infiziert haben, die eine besondere Neigung dazu hatten, sich zu infizieren, muss man auch sagen, die in Berufen gearbeitet haben, wo sie eng beieinander waren und so weiter. Also ich glaube auch, dass das da mitgespielt hat.
Ich bin außerdem, will ich jetzt, wenn ich das anmerken darf, sagen, dass diese Zahlen, ich bin mir ganz sicher, signifikant weiter runtergehen, nachdem ich geimpft bin. Und ich bin ja, weil ich der spuckendste Kabarettist in Österreich bin, definitiv ein Superspreader. Und damit glaube ich, wenn man mich ganz früh vor den 80-Jährigen geimpft hätte, hätte man sich schon viel erspart.
Wenn wir dich im Sommer geimpft hätten, einen einzigen Lockdown.
Klaus, wenn du beim Skifahren sprichst, brauchst du die Skier nie wechseln.
Nein, ich habe vor mir eine Piste. Ja, selbst
du sprichst
die Eigenschaft, die habe ich mir ja, die, also wenn ich was kultiviert habe über den Lockdown, ist das die Selbstironie, oder? Das ist doch die Kraft der letzten 9 Monate.
Ja,
du warst in Lokalen schon viel, warst du schon viel in Lokalen?
Nein. Ich war in keinem einzigen Lokal bis jetzt.
Ich war am Freitag Schnitzel essen.
Ich war jetzt auch zweimal, ja.
An der Alten Donau, es war herrlich.
Wie war das? Ich bin noch nicht ins Lokal gegangen, aber vielleicht liegt es daran, dass ich jeden Tag probe für die Simple Revue. Ich habe einfach keine Zeit und wir bestellen uns ins Theater das Essen, weil wir im Globe draußen proben, weil wir die große Bühne brauchen. War das tatsächlich so eine Erleuchtung?
Ich finde es sehr schön. Es gibt diesen, ich war jetzt zweimal, und es gibt mit dem Kellner oder mit dem Wirten sofort diesen Corona-Smalltalk. Ne? Also zuerst gleich mal, schaut er sich den Zettel an oder nicht. Ich glaube, da hätte ich in meinen beiden Stationen, die ich auch ein bisschen kenne, hätte ich alles zeigen können. Also wenn das positiv standen wäre auf meinem Corona-Testergebnis, glaube ich, hätte er mich auch sitzen lassen. Und es war interessant, dass beide gesagt haben, es ist nicht dieser Riesenansturm. Und ich habe dann im Spaß gesagt, vielleicht haben die Leute im Lockdown alles so gut kochen gelernt, dass sie merken, was für Fraß wir da eigentlich kriegen die ganze Zeit. Und jetzt kochen sie zu Hause besser als in den Wirtshäusern manchmal, und deswegen ist die Motivation gering. Weiß ich nicht.
Ja, also mir geht es definitiv so. Vorgestern, wenn wir jetzt weil wir am Dienstag online gehen, am Montag aufnehmen, vorgestern am Sonntag stehe auf und hin und her und Frühstück, was frühstückt man? Und ich gehe automatisch, ich denke, früher war es so, was frühstücken wir, hat geheißen, in welches Lokal gehen wir. Mhm. Ich habe nie zu Hause gefrühstückt am Sonntag. Ich habe überhaupt zu Hause, ich habe alles nachgeholt, weil ich habe kaum zu Hause gegessen. Weißt du, vor der Vorstellung schnell, dann vielleicht noch nach der Vorstellung, zwischen der Probe und Vorstellung. Und ich bin automatisch zum Kühlschrank und habe die Eier genommen und habe, also aus dem Kühlschrank und habe, habe ein Omelette gemacht. Und meine Frau sagt zu mir, Klubber, möchtest du nicht frühstücken gehen? Ach so, das hast du gemeint. Ich komme überhaupt nicht auf die Idee, dass ich mich irgendwo reinsetze, um was zu essen. Das ist absurd.
Ja, aber ich erlebe sogar in einem Restaurant einen Kellner, der schon lange nicht mehr dieses Gerät benutzt hat, um die Bestellung aufzunehmen. Und es war sowas wie eine Einigkeit. Wir haben beide gewusst, er war lang nicht mehr arbeiten in dem Restaurant und wir waren lang nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr gewusst, er hat als erstes gefragt, was wollen Sie zu trinken? Und ich habe vergessen, dass man zuerst das Trinken schaut. Ich habe genau gewusst, was ich esse. Und habe nicht mehr gewusst, dass ich zuerst das Getränk bestelle. Und so waren wir beide so überfordert mit dem, was wir tun, obwohl es einfach nur essen gehen war. Dass es, also war also, aber auf einer Ebene, wir waren auf einer Welle, haben wir nicht mehr gewusst, wie man essen geht.
Und pass auf, bestellt. Marktlücke, Fortgeh-Coach.
Das ist es.
Wie du das machen sollst.
Du, toller Vorschlag für den Arbeitsminister, der überlegt eh gerade mit 500.000 Arbeitslosen, wer die umschult und es gehen 250.000 Leute fort und die anderen 250.000 coachen die, die fortgehen. Aber ich glaube, der Super Smalltalk ist ja, wofür das 3G stehen kann. Das ist immer ein Super Smalltalk mit jedem Kellner, das ist immer ein Lacher. Ne? Wofür kann 3G stehen? Also nicht geimpft, genesen, da sagst du gezapft, getrunken, getorkelt. Und das sind immer schöne Smalltalk-Einstiege, finde ich. Wo ich jetzt merke, was mir zum Beispiel ganz wichtig ist, ich habe jetzt auch eine Vorstellung in Linz gehabt und ich habe ja gern dieses, ich gehe auf ein Achterl noch wo rein mit meinem Techniker oder so am Schluss. Irgendwo schnelles Achterl, bevor wir schlafen gehen. Und jetzt ist das, da merke ich erst das Problem, weil jetzt, bevor ich auf das schnelle Achterl wo reingehe, muss ich zuerst zu einer nächtlichen Teststraße fahren. Das heißt eigentlich, diese schnelle, spontane Achterl. Also am besten wäre es, wenn es in Zukunft so Fluchtachterl auf der Teststraße geben würde. Also
eine Fluchttestung. Flucht. Ich bin auf eine Fluchttestung.
Du gehst gar nicht mehr. Und nur wäre ein Fluchtabstrich mit für mich. Schön. Fluchtabstrich ist ein sehr schöner Begriff.
Auch schön. Haben wir schon einen Titel?
Der Fluchtabstrich.
Drei Fluchtabstriche auf Tisch 4.
Aber haben Sie es gelesen, es war in einigen Zeitungen, wurde es auch publiziert, dass es ja mittlerweile wirklich eine Liste gibt, wo man ohne Test und ohne Maske, in welchem Lokal man ohne Test und ohne Maske sitzen kann.
Ja, man darf doch ohne Maske sitzen.
Die wurde eben, ich glaube, auf Kurier.at und so weiter wurde die sogar verlinkt irgendwie oder ich habe das irgendwo, da kannst du dir einige Lokale anschauen, wo die Wirten definitiv weder das eine noch das andere. Ich habe mir gedacht, das ist ja großartig, das Polizeinavi muss sich nur noch mit dieser Liste, das muss einfach nur diese Liste einspeisen und fährt dann einfach die Wirtshäuser ab.
Ja, die Liste ist von der Bundespolizeidirektion,
glaube ich. Ja, wurde geleakt, okay.
Ja. Geleakt. Ja. Nein, also ich finde, man sollte sich jetzt schon noch an die Maßnahmen halten. Es ist ja eh schon so gut, dass jetzt auch nicht geschaut, wenn wir jetzt noch 3 Wochen die Masken tragen und den Abstand halten und wenn das so weitergeht, dann ist es ja auch mit den, wie der Sebastian Kurz hat ja von Mückstein überhaupt, hält nichts von ihm.
Was sagt ihr dazu, zu dieser Aktion, dass sich Mückstein traut, so klar zu sagen, dass er das für entbehrlich hält, was der Bundeskanzler da ankündigt? Ich fand das sehr mutig, aber schön, dass
er sich bedenkt, aber es wird nicht nutzen.
Ich glaube, er hat schon jetzt wieder genug, Minister zu sein. Wenn er dann noch 2 solche Sachen sagt, dann war es das für ihn.
Und schon fliegt er von der Schule.
Abschlussliste. Ich wollte aber noch eine kleine Episode erzählen, was ich ganz lustig fand. Ich war heute mit den Kindern im Hallenbad schwimmen im Happyland am Vormittag. Im wunderschönen Happyland. Also wunderschön, aber ich sage immer, das Happyland macht zum ersten Mal glücklich, weil da es überhaupt keine Alternativen gibt, macht sogar das Happyland glücklich. Aber was interessant heute war, ist diese Absurdität der momentanen Öffnung, weil wir mussten in den Garderoben Masken tragen. Dann sind wir raufgegangen, manche mit den Kindern, da habe ich eine Mutter angeschaut, ja, muss ich jetzt beim Schwimmen eine Maske tragen, ja? Also, weil dort bist du genauso nah wie in der Garderobe, ja? Jugendliche, die sich dann fragen, ob in dieser kleinen Wasserrutsche, wie viel Abstand müssen sie halten? Weil das ist natürlich alles, ich meine, das wäre ja auch absurd, wenn jetzt die Regierung sich überlegt, wie viele Stufen zwischen den einzelnen Kindern bei der Wasserrutsche stehen. Also, dann sind sie sehr detailverliebt. Aber du merkst halt in dieser Grauzone, in der wir uns befinden, entstehen extrem viel groteske Situationen.
Ja? Und wirklich humorvolle.
Wurden heute Menschen auf andere Menschen draufgeworfen durch die hohen Wellen des Happy Lands. Und der Abstand wurde natürlich nicht mehr eingehalten. Ja? Und das auch ohne Maske. Während wir in der Garderobe. Wobei,
im Wellenbad sind die Aerosole recht groß, da kann man ausweichen. Was?
Aber das ist neuer Humor. Ich bin in meiner Praxis gewesen und habe wie immer die Maske aufgehabt die ganze Zeit und nach dem harten Praxistag mich geduscht und stehe unter der Dusche und bin quasi fertig mit dem Duschen und komme drauf, dass ich die Maske noch auf habe. Und dann habe ich gedacht, ja, natürlich, aber wirklich, es war schon ein bisschen anders beim Duschen. Es war anders, aber ich habe gewusst, ja, es ist also in diesem Badezimmer war definitiv, die Praxis war leer, niemand mehr da, alle Patienten weg, nur mehr ich, Dusche und Maske. Und ich denke mir auch, wie grotesk muss das Bild eines nackten Mannes unter der Dusche ohnehin schon sein. Aber wenn dieser nackte Mann nur eine Maske im Gesicht trägt, weil er darauf vergessen hat, sie vom Duschen abzunehmen, das ist ein schräges Gefühl.
Wobei ich sagen muss, Klaus, ich bewundere dich sehr, dass du da in dieses Hallenbad gehst, weil mir graust ja generell vom Hallenbad. Also ich habe ja Angst von Fußpilz über Schamlippenentzündung, alles Mögliche habe ich Angst. Also,
wir haben uns auch schon vor Corona nämlich immer wieder was geholt, was antibiotikapflichtig war nach einem Thermenbesuch.
Du, aber du kannst nicht vorstellen, wie glücklich heute meine Kinder waren. Und das habe ich schon gesagt, wir haben dieses Thema schon 10-mal besprochen, aber der Entzug von ganz Dingen erhöht unsere Wertschätzung. Anders geht es nicht bei Menschen. Und das Happy Land ist wirklich kein großes Highlight normalerweise.
Oh ja, man redet das Happy Land nicht schlecht. Nein,
ja, es ist
das ist ein sehr schönes Bad.
Ja, also großartiges Happy Land. Das hat 14 Millionen Euro gekostet letztes Jahr, die Sanierung. Und da reingekommen ist eine Wasserrutsche. Es gab auch hier einen kleinen ÖVP-Skandal. Es gibt ja nicht auf der Bundesebene ÖVP-Skandale.
Auch im Happyland.
Also die Türkisen sind überall.
Es gibt nicht nur die Chat-Protokolle, auch die Wasserrutsch-Protokolle.
Genau. Die haben ein Wasserrutschen-Emoji geschickt und da hat der Daumen-Hoch-Emoji. Und es kostet jetzt 14 Millionen.
Liebe meine Rutschi.
Ja, genau. Ich wollte nur sagen, dass die Kinder so glücklich waren, als wären wir heute ins Disneyland geflogen. Und das ist absurd. Ich glaube, dieser Zustand wird nicht lange aufrecht sich erhalten können, aber jetzt war es ein schöner Moment, das muss ich zugeben.
Nein, ich finde das auch.
Du machst ja auch so Dinge, wenn du kleine Kinder hast, nee, da kannst du dich leider nicht daran erinnern, aber du hast das verdrängt. Du hast auch tausend Dinge gemacht, die dir sicher keinen Spaß gemacht haben, aber du hast ein glückliches Kind gesehen und hast gedacht, okay.
Nein, natürlich, überhaupt keine Frage.
Okay, mache ich trotzdem nicht mehr.
Mach ich trotzdem nicht. Du kriegst Zeit. Ja, aber du.
Ich finde, es ist überhaupt das Wichtigste, dass die Kinder glücklich sind. Also ist vollkommen egal. Ja? Alles andere ist völlig wurscht. Du lebst in einer Fadenbeziehung, dein Mann geht dir auf die Nerven, das Haus ist hässlich, aber hauptsächlich die Kinder sind glücklich, völlig richtig, ja.
Ich glaube, das klingt sehr ironisch jetzt von dir, aber ich glaube, das ist bei vielen Familien auf der Zugang derzeit. Also, ja, Hauptsache, wir machen der gemeinsame Nenner, die Kinder, wir machen die glücklich.
Natürlich, ja, ich hätte gerne ein eigenes Leben, aber nein, Hauptsache, die Kinder sind glücklich. Ich halte das für den dritten Irrtum in der Menschheitsgeschichte, dass wir alles tun müssen, dass unsere Kinder glücklich sind, dass wir sie fördern müssen und uns die ganze Zeit nur um diese Kinder kümmern und herumschaseln. Ich finde, das ist ein Fehler. Ich finde, Kinder sollte man sagen, heute pappen und setzen in ein Zimmer und wenn der Fahrt ist, spüre ich mit den Zeichen, aber komm frühestens in 3 Stunden wieder raus.
Du hast vollkommen recht, Nia. Das ist eine interessante Diskussion. Du hast, also irgendwo hast du vollkommen recht. Auf der anderen Seite, wie du ein Kind warst, wärst du dankbar gewesen, wenn es nicht so ist. Also im Zimmer sitzen und kommen in 5 Stunden aus.
Nein. Die haben sich bitte, mit uns haben sie, also ich musste aus der Schule ins Teppichgeschäft meines Vaters.
Ja, aber
erster Teppichgeschäft. Was der Vater ist, da kommt alle 3 Monate an der eine.
Ja, aber war das so super? Ich meine, es war nicht
cool. Ich habe mich mit mir selbst beschäftigt. Ich meine, ich habe mit den Autos gespielt.
Vor allem, nachdem alle 3 Monate erst jemand reingekommen ist, musste dein Vater sich auch auf den Boden setzen und seine Zehen zählen.
Ja, mein Vater hat ja urviel Zeit gehabt, mit mir zu
spielen. Der musste sich immer wieder still beschäftigen. Ist klar, dass du das von ihm gelernt hast, Nia. Nein, aber lass mich.
Du hast recht.
Nein, pass auf, man muss eine exklusive Zeit am Tag nur für das Kind haben. Exklusive Zeit heißt aber nicht, dass ich ins Disneyland fahre oder dort noch fahre oder einen Kurs mache, gar nichts. Exklusive Zeit heißt, ich setze mich am Boden und sage dem Kind, was willst du machen, was macht man? Und wenn das Kind sagt, ich will, dass du dir mit dem Finger in die Nase fasst, dann machst du das einfach. Und wenn das Kind sagt, ich will aber jetzt ein Eis, dann geht man Eis essen. Und diese Zeit, ja, die kann dauern von 25 Minuten bis 2 Stunden. Aber es ist egal, mindestens, glaube ich, eine halbe Stunde sollte sie pro Tag dauern. Den Rest sollen die Pappen halten und sich in das Leben der Erwachsenen einfügen, weil sonst lernen sie das einfach nie.
Ja, aber sie sind
enttäuscht, wenn sie als Erwachsene irgendwelche Anforderungen haben. Was ist denn mit dem Kinderarzt schon wieder, der macht ein Gesicht? Geh jetzt auf dein Zimmer, Oma, und gib eine Ruhe. Na sag, du bist da dagegen, bitte sag was.
Ich bin nicht dagegen. Ich würde es nicht, so formulieren, dass ich sage, sie haben sich dann an die Erwachsenen. Ich würde es anders formulieren, weil es klingt so, du wirst so unsympathisch, wenn du das sagst. Nee, ich
rette dich jetzt gleich. Das Leben ihrer Eltern anzupassen.
Ich gebe dir Worte vor und du sagst, ob du dich damit auch identifizieren kannst. Du gibst ihnen eine Struktur vor, eine Arbeitsstruktur, und damit zeigst du ihnen, wer du bist. Und dadurch, dass du ihnen zeigst, wer du bist, können sie dir folgen. Wenn du das nicht tust und ihnen nur folgst, wissen sie nicht, wer du bist, und in Wirklichkeit laufen sie sich selbst hinterher.
Wenn sie so blöd sind, dass sie nicht wissen, wer ich bin.
Unglücklich. Aber das deswegen, ich glaube, hast du das so gemeint? Ich habe so verstehen wollen. Ich glaube, es ist, wir müssen ihnen natürlich zeigen, wer wir sind. Ich bin in diese Falle, wie so viele wahrscheinlich auch, getappt, dass ich den Kindern alles ermöglichen wollte, was nur geht, und habe gemerkt, dadurch werden sie nicht glücklicher, im Gegenteil. Dadurch verlieren sie Halt. Und wenn ich ihnen zeige, wer ich bin, und sage, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt arbeiten, ich habe jetzt das, aber du kannst dabei sein oder kannst jetzt nicht dabei sein, später bin ich wieder da, haben sie eine Struktur vorgelebt bekommen. Das geht. Aber ich möchte
noch einmal zusammenfassend sagen, egal wie scheiße die Ehe ist, Hauptsache die Kinder sind glücklich. Haben wir uns für heute, Entschuldige, Klaus, du wolltest was sagen?
Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich gebe dir oft recht. Ich finde das ein spannendes Thema, weil ich beschäftige mich auch oft damit, diese Ambivalenzverhältnisse. Auf der einen Seite kann man, viele aus meiner Generation haben Väter gehabt, die relativ wenig da waren, ja, weil auch gar nicht Vorwurf von dem Vater, damals viel stärker Alleinverdiener Vater, musste arbeiten, Wochenende arbeiten und schauen, dass das Geld irgendwie zu Hause da ist. Auf der anderen Seite, und deswegen kenne ich das Gefühl, des einen Vaters zu vermissen, und das teile ich mit vielen aus meiner Generation, aber kein Vorwurf an meinen Vater und an deren Väter, sondern wir haben oft vermisst diese Vaterfigur. Jetzt versuchen wir das zu überfüllen oder überkompensieren manchmal. Also ich will nicht, dass meine Kinder das Gefühl haben, der Vater ist zu wenig da, und bin aber gleichzeitig, darf ich in die Falle, sie niederzubespaßen, und da schwingt schon eine Gefahr mit, dass sie glauben, auch im Erwachsenenalter, die Welt wird sich weiter um sie drehen, nur weil sich meine Welt um sie dreht, und sie alle werden sich dann fürs Weiße Haus bewerben, weil dort Narzissten alle 4 Jahre sehr gefragt sind.
Ja, diese Art, wie wir unsere Kinder erziehen, fürchte ich ein bisschen, ob wir nicht eine Generation von Diktatorinnen und Diktatoren heranzüchten.
Völlig richtig.
Dann sagen deine Kinder am Abend, bitte Papa, erzähl uns heute keine Geschichte.
Meine Kinder sagen, bitte mach, ist heute wieder Podcast, die hoffen. Meine Kinder wollen 7 die Woche.
Wieso macht sie nicht öfter Podcast?
Ein guter Podcast ist jeden zweiten Tag, Papa.
Ja,
aber du, weil du gesagt hast, Nia, du hast noch von deinem Vater gesprochen und dem Teppichgeschäft. Ich bin im arabischen Restaurant meines Vaters aufgewachsen. Und da war ich natürlich auch immer. Da ist auch niemand gekommen, somit mussten wir das Essen selber essen die ganze Zeit. Es war eh nicht viel anders.
Aber Entschuldigung, da muss man noch einen ganz spannenden Punkt, ich war vor kurzem auf Ö1 und das finde ich ganz interessant, weil da hat eine Pädagogin aus Salzburg, eine sehr gescheite Frau, ich habe dir sehr lange zugehört, die hat gesagt, das ist ganz absurd, was ihr erzählt, ist nämlich, was Kindern am meisten reizt. Du, Nia, warst im Teppichgeschäft von deinem Vater, der Oma war im Restaurant, das heißt, ihr habt es mit echten Dingen gespielt. Was machen wir oft mit Dingen? Wir geben ihnen Puppenküchen und wir geben ihnen ein Werkzeug aus Holz, anstatt wirklich gleich einen Akkubohrer in die Hand zu drucken oder einen echten Kochtopf in die Hand zu drücken. Man kann das ja ein bisschen reduzieren, damit man jetzt nicht alle 5 Minuten ins Krankenhaus fahren muss. Die schlimmsten Gefahren. Aber prinzipiell dauert ewig lang, bis Kinder mit echten Dingen spielen dürfen von Erwachsenen. Und das reizt sie am meisten. Es reizt sie ja viel mehr, mit unseren Dingen zu spielen, als mit den Plastikversionen von unseren Dingern. Und das wird oft übersehen. Deswegen glaube ich, ist ja eure Kinder jetzt sehr gelungen. Mein Vater hat in einem Rechenzentrum gearbeitet. Das war, da gab's, da konnte
ich nicht. Aus dem Server.
Wir haben am Server urinieren können, vielleicht als Kind.
Am Server urinieren.
So, ja. Aber das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, weil da Nia das so erzählt, mit dem Teppich. Ich finde das, das stimmt, weil wir sind da im Leben der Erwachsenen dabei. Das hat einen großen Reiz.
Ja, wir waren im Leben der Erwachsenen. Auch bei uns, bei meinen Eltern, die haben sich nicht gedacht, dass wir sind hochbegabt oder was. Die haben gewusst, es sind zwar Trotteln, hoffentlich kommen sie durch die Schuhe und fertig. Ich glaube ja auch jeder.
Sie haben einmal recht gehabt und einmal sich geirrt. Beim Trottel haben sie recht gehabt, bei der kommt durch die Schuhe, haben sie sich geirrt bei dir.
Es weiß auch.
Nein, meine Schwester ist eine doppelte Magistra.
Achso, ja, stimmt. Die hat alles überkompensiert. Die Schande des Bruders.
Das macht deine Matura auch noch einmal nach. Ja.
Nein, aber weißt du, wir haben sie nicht geführt. Bei uns hat keiner, heute glaubt ja jeder, dass er begabte Kinder hat.
Es weiß aber auch jeder, dass jeder glaubt, dass jeder begabte Kinder hat, aber jeder glaubt, dass bei ihm stimmt.
Ja.
Das ist aber interessant. Ich glaube, deswegen ist auch der Alkoholkonsum so stark angestiegen, weil wir trinken uns die Kinder begabt.
Ich finde, das ist ein schöner Titel.
Wir trinken uns die Kinder begabt, ist sehr guter Titel. Die Oma, schreib auf. Hast du was zum Schreiben?
Ich habe schon geschrieben. Wir trinken uns die Kinder begabt.
Bulli, mach da nichts draus. Ich sauf mir das Zeug nicht.
Sauf mir die gescheit.
Achte Leber. Bis mein blöder Burschen ist.
Das ist ja.
Bis mein Burschen ist der auch bessere Titel.
Sauf bis mein Burschen ist auch nicht schlecht. Ja, darum ist der Alkoholkonsum so gestiegen im Lockdown. Ja, geht euch das Saufen ab?
Ich habe diese französische Weinbauernregel und die hilft mir eigentlich ganz gut. Also die mache ich, setze ich ein, meistens jetzt ein, die hilft mir. Ich hoffe, ihr kennt sie, die französischen Weinbauern sagen, sie trinken nie Alkohol außer einen Tag in der Woche. Nein, sie trinken immer Alkohol außer einen Tag in der Woche nicht, eine Woche im Monat und einen Monat im Jahr nicht.
Kennen Sie die französische Weinbauernregel?
Genau.
Ich trinke so lange, bis ich französische Weinbauern sehe.
Echt oft dann kein Alkohol. Überraschend. Ich habe am Anfang jetzt auch so sexy geklungen, aber ich merke, wenn man sich dran hält, ich brauche eine Struktur bei sowas. Weil sonst trinke ich jeden Tag ein bisschen was. Ich brauche eine Struktur.
Na, mir ist lieber lange nichts und dann sehr viel, weil jeden Tag ein bisschen was, da hast du ja nichts davon. Ich bin lieber zweimal im Monat Blunzenfett.
Das ist interessant, dir schmeckt der Alkohol überhaupt nicht mehr.
Nein, du? Das ist ja eine Droge. Ich meine, let's face it, Kinder. Das ist ja.
Du bist Ergebnistrinker, oder?
Also Ergebnistrinker, ja. Ich trinke ja nur, damit ich angesoffen werde.
Also am liebsten würdest du infundiert werden. Dann müsstest du das nicht blöd schmecken.
Infundiert, ja, genau. Ja. Da steht es eigentlich, Oma, dass dass wenn man sich eine einen Wodka-Klistier geben lässt, dass man betrunken wird?
Ich bin relativ sicher, der Darm ist ein potenzieller Absorber von Nahrungsmitteln. Deswegen funktioniert Essen und Trinken auch. Und ob du es jetzt von oben oder unten gibst, ändert natürlich die Geschwindigkeit und es wird auch
nicht in jedem... Gesicht bei meiner, nach meiner Frage. Der Gesicht, das ist ein Gesicht gemacht von... Warte mal, du musst überlegen, wie war das letztes Mal?
Es war Tequila das letzte Mal, deswegen habe ich überlegen müssen, ob das bei Whisky auch geht.
Meine Herren, wir haben uns ein Thema vorgenommen.
Wir haben uns ein schönes Thema überlegt.
Alkohol und den Exzessen, so schön sie sind.
Ja, ist aber auch eine Form von Freiheit, sich dem Alkohol hinzugeben oder auszuliefern. Und ich habe mir überlegt, ich finde, dass die Frage nach Freiheitsgefühl eine sehr spannende, nämlich was macht Freiheitsgefühl aus? Wie viel Kontrolle braucht es, um sich frei zu fühlen? Darf man überhaupt kontrolliert werden, um sich in einem freiheitlichen oder Freiheitsgedankenfeld bewegen zu können? Mit einem einfachen kurzen Satz. Wie viel Führerschein braucht das Freiheitsgefühl?
Und wenn es keinen Führerschein hat, wie viel Taxi braucht es? Ich habe zum Beispiel keinen Führerschein.
Wie geht es dir damit? Fühlst du dich frei, dich bewegen zu können?
Ja, schau, es ist wie mit der Jungfrau. Woher soll ich wissen, ob ich es vermisse? Ich habe es nie gemacht.
Das heißt, du bist eigentlich Führerschein-Jungfrau, könnte man sagen.
Ich bin Autobahn-Jungfrau, ja.
Aber es behaupten auch viele Jungfrauen, dass sie Jungfrauen sind und in Wahrheit hatten sie schon Erlebnisse. Vielleicht ist das ja
behaupte ich, dass ich Jungfrau bin. Ich hatte schon, sag mal so, ich hatte so ein bisschen Padding mit so einem Steuerknüppel. Ich bin natürlich gefahren.
Und ein E-Scooter.
Autodrom.
Mich verliebt in einen E-Scooter. Nein, aber ich bin gefahren beim Drehen. Wir haben gedreht damals schon vor 150.000 Millionen Lichtjahren. haben wir gedreht I Love Vienna und da musste ich zum ersten Mal fahren. Und es war sehr lustig. Ich habe da 3-4 Fahrstunden genommen und habe das halt so geübt mit dem Schalten rechts.
Aber nur theoretische.
Das theoretische Fahrstunden. Nein, pass auf. Und komme zum Set, 6 oder 7 in der Früh. Und das war ein Renault und die Schaltung war nicht da unten, sondern die war oben. Und das habe ich natürlich nicht geübt. Das waren diese alten Autos. Dann bin ich, glaube ich, noch einmal Auto gefahren bei der Mamba kurz. Aber ich kann es natürlich nicht. Und ich meine Tochter hat jetzt endlich den Führerschein gemacht und sie fährt fast jeden Tag und hat eben sowas Ähnliches wie unser Thema gesagt. Ich wach auf in der Früh und denke mir, ich steige heute ein und fahre einfach wohin. Mhm. Sie sagt, es ist so ein super Gefühl und das kenne ich natürlich nicht.
Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Also ich kann mich auch erinnern, als ich 18 war, den Führerschein hatte, habe ich in der zweiten Woche natürlich schon das Auto kaputt gemacht, aber nicht schlimm. Aber das Gefühl, mit dem kaputten Auto dorthin zu fahren, wo ich will und vielleicht noch gar nicht wissen, wo man hinkommt, also diese Ziellosigkeit, ist schon was Schönes.
Ja, aber Moment mal, da muss ich einmal gleich mit drei Einwänden reingrätschen.
Professor Ecke zerlegt uns wieder.
Die Freiheit und das Auto, das ist, glaube ich, von der Werbung suggeriert, weil wir da ständig diese Autowerbungen sehen, wo einsam, ich finde es immer jedes Mal nach wie vor absurd, ich habe schon zweimal im Kabarett auch gesagt, einsame Autos auf einsamen Küstenstraßen, die Renault-Werbung im ORF fährt ein Auto auf einer Küstenstraße. Jetzt frage ich mich ganz ehrlich, wie oft kannst du in Österreich an einer Küstenstraße einsam entlang fahren? Es wird dir...
Gänsehefe, du musst ins Gänsehefe rein.
Die sollten die Wahrheit, du biegst auf der Südostangente, links von dir 500 Autos, rechts von dir 500 Autos, es geht stundenlang nichts vorwärts, Gewuppe ist, eine grausliche Luft, wenn du das Fenster machst. Mit der Autowerbung würde diese Freiheit zusammengestutzt werden auf das, was sie ist, nämlich unglaubliche Unfreiheit. Aber dieses Bild Autofreiheit, da hat uns die Werbung, da haben sie so viele Milliarden reingesteckt, uns dieses Gefühl zu geben.
Und am Ende des Staus bei der Hermann-Strandbar kein Platz frei.
Moment, darf ich kurz einhaken? Klaus, merk dir die anderen zwei Sachen. Du hast völlig recht. Da muss ich dir recht geben. Das Freiheitsgefühl habe ich nämlich auch, wenn ich zu Fuß zum Bahnhof gehe und einfach mir ein Ticket kaufe und schaue, was steht da? Graz. Und ich fahre einfach nach Graz.
Ja. Das ist aber viel mehr Freiheit.
Aber da weißt du das Ziel, das ist vorgegeben. Das ist definiert und du kannst nicht dich auf dem Weg nach Graz in Waggon 2 entscheiden.
Ich kann zum Beispiel nicht hingehen und mir kein Ticket kaufen. Ich gehe auf den Bahnsteig und steige einfach in irgendeinen Zug ein. Was ist das? Was?
Echte Freiheit wäre, du würdest den Zugführer entführen und sagst, wir fahren nach Salzburg.
Aber ohne Schienen. Ja,
und du weißt es nicht, und er sagt, das ist ein Linien, wir fahren eh nach Salzburg. Also Entschuldigung, ein Flugzeug wird gekapert. Fliegen Sie diese Maschine sofort nach Kuba. Das ist ein Linienflug nach Kuba.
Ja. Und hier gehen wir zu dem ganz großen Thema, da möchte ich auch den Richard David Brechter zitieren, weil der eine Diskussion über Liberalismus vor einiger Zeit einmal im Fernsehen gehabt hat, die finde ich spannend. Unsere Freiheit, mit dem Auto herumzufahren, geht, da bin ich jetzt total moralischer Umweltanwalt, auf die Freiheit der nächsten Generation, ja, weil die haben dann viel weniger Freiheit, die haben große Einschränkungen. Das heißt, wir fühlen uns da groß frei mit unserer Mobilität, wir können überall hinfliegen, überall hinfahren, aber die Quittung bekommen halt die Nächsten und das ist dann das da müsste ja, wenn du ein liberal denkender Mensch wärst, endet natürlich, sagt man immer, meine Freiheit dort, wo die Unfreiheit des anderen anfängt. Und meiner Meinung nach ist ja das genau das Hauptargument, warum man Klimaschutz betreiben müsste, weil wir die Unfreiheit der nächsten Generation damit beeinflussen. Also, und
sehr schön, sehr richtig.
Lass die Kiste lieber zu, Klaus. Weil in Wirklichkeit musst du gar nicht in die Zukunft gehen, sondern wir fahren ohnehin jetzt schon auf Kosten anderer Kontinente und anderer Länder mit unserem Auto spazieren. Also eigentlich muss man gar nicht in die Zukunft schauen, sondern in der Gegenwart findet man Grund genug, gar nicht mehr zu fahren. Das ist völlig richtig. Also wenn wir die Kiste aufmachen, dann müssten wir unsere E-Bikes auseinanderschrauben.
Wobei Johann Nestroy sehr richtig gesagt hat, was hat die Nachwelt für mich getan? Nicht. Das nebelige tue ich für die Nachwelt.
Einen Grabstein hat sie aufgestellt.
Sehr schön. Einen Grabstein hat sie aufgestellt, ja.
Blumen gebracht und für dich gesungen und vielleicht ab und zu eine Kerze angezündet. Das kann ja auch manchmal tröstend sein, dass manchmal jemand an dich denkt.
Und deine Fehler hat sie vergessen, ist auch nicht so schlecht.
Ja, das weiß ich noch nicht.
Und dein Geld hat es geerbt und sich geärgert, dass es so wenig ist. Ja.
Alles versoffen.
Was aber auch spannend ist bei dem Thema Freiheit, ist ja immer mit einem Geschichtsprofessor, rede ich immer oft, der Staat verhandelt ja eigentlich in Wahrheit die ganze Zeit das Thema Sicherheit gegen Freiheit. Gute Politik wiegt ja ständig zwischen diesen beiden Dingen ab. Auf der einen Seite muss er unsere Sicherheit bewahren, hier auch bei dem Thema Gesundheit. Auf der anderen Seite darf er, sollte eigentlich unsere Rechte wahren, aber er schränkt jetzt gerade die Grundrechte ein. Jetzt im Moment hat im letzten Jahr massiv die Sicherheit Öffentlichkeit gewonnen.
Ja.
Was ganz interessant ist in der Geschichte von Staaten, gewinnt fast immer die Sicherheit. Immer wenn Sicherheit und Freiheit verhandelt wird, gewinnt immer die Sicherheit. Das ist uns anscheinend doch lieber. Wobei ich auch sage, ich bin gleich fertig, dass wir eigentlich die Freiheit ja auch in einer gewissen Weise auch verdammen. Es gibt viele Leute, die vermissen es nicht die katholische Kirche, aber was viele Leute vermissen ist, diese schöne Unfreiheit, 10 Regeln zu haben. Und wenn du dich an diese 10 Regeln hältst, führst du ein richtiges Leben. Wir als agnostische Wesen haben diese Regeln nicht, führen anscheinend ein vermeintlich freies Leben, müssen uns aber dauernd stellbar ein Moralkonstrukt zusammenbauen. Und das ändert sich leider alle 3 Tage. Das heißt, diese Freiheit hat eine unglaubliche Belastung in Wahrheit, weil wir uns dauernd was Neues denken müssen. Während wenn du diese Unfreiheit von Regeln hättest, dann wäre das Leben manchmal einfach. Da hole ich mir die 10 Punkte und wenn ich das mache, führe ich ein gutes Leben. Also das ist eine spannende, was ist dann wirklich frei? Das ist ja...
Ich glaube, dazu musst du unterscheiden zwischen individueller Freiheit und sowas wie einer sozialen Freiheit. Weil du sprichst jetzt über die Freiheit, als wäre Freiheit immer gleich das Gleiche. Und ich glaube, was du jetzt als Sicherheit bezeichnest, könnte man auch als Gruppenfreiheit bezeichnen. Das heißt, du verzichtest auf ein bisschen individuelle Freiheit, um der Gruppe, sei es in der Zukunft oder der Gegenwart, eine andere Freiheit zu schaffen, die man auch als Sicherheit bezeichnen könnte.
Die FPÖ ist demgemäß, um es positiv zu beurteilen, ist die FPÖ für die Freiheit des Virus. Weil sie sagen ja, keine Masken, keinen Abstand, keinen Lockdown. Sie sind also für die Freiheit des Virus. Eigentlich ist es die Viruspartei. Sie unterstützen richtig am meisten den Virus. Und aus der Sicht des Virus würde ich FPÖ wählen.
Ich würd und dann würde es eigentlich heißen, österreichische Viruspartei, ÖVP. Oh.
Ja, aber das, an der Apple sieht ja das Wort freiheitlich drinnen stehen. Beim Virus war alles, konnte es nicht liberal genug gehen. Hingegen bei Kriminellen wollten es halt einsperren. Jeder soll ja Fußfessel auf Verdacht schon mal bekommen. Ja,
genau, ja. Das ist ja, also, die FPÖ hat ja mit freiheitlich überhaupt nichts zu tun.
Ja. Ich meine,
sie vertreten ja Ideale, die genau das Gegenteil von den Burschenschaften aus dem 19. Jahrhundert sind.
Ja.
Ja, die tatsächlich freiheitlich waren und für Demokratie waren und für die Bestimmung, also sozusagen das für die Aufhebung der Zensur und so weiter. Also die FPÖ ist ja für die Zensur.
Ja, es ist ja auch ganz interessant, wenn sie dann schreien Freiheit. Ich sage ja immer im Vergleich zum Beispiel auf der Titanic, wenn das Schiff untergegangen wäre und dann wären die FPÖler auf der Titanic, hätten sicher geschrien, ich ziehe keine Schwimmwesten an, die schränken meine Freiheit ein. Ja?
Gegen die Schwimmwestenpflicht.
Ja, wirklich. Ja. Das
ja, Rettungsboote gefährden die Demokratie.
Ich meine, so hätte man die FPÖ natürlich auch aus dem Nationalrat schießen können. Einfach auf ein Schiff, alle Österreicher, das untergeht.
Na, oder die Helmpflicht, was sage ich dir davon?
Was?
Die Helmpflicht ist doch eigentlich eine Pflicht, die individuell schützen soll, aber Pflicht ist. Warum gibt es eine Helmpflicht?
Da habe ich mich lange damit auseinandergesetzt. Das finde ich deswegen spannend, weil der Helm, du könntest jetzt keinen Helm tragen. Okay, genau. Dann ist dein Schädel. Während aber jetzt ein Autofahrer auf dich drauf fährt und du stürzt und du hast einen Schädelbasisbruch und stirbst daran,
ja,
dann geht der in den Knast, der geht in den Häfen für deine Freiheit. Das heißt,
du das stimmt ja nicht. Das ist ja genau der gleiche Unfall, nur dass du ihn glücklicherweise überlebt oder nicht überlebt hast.
Nein,
weil du einen Helm hast.
Wenn du einen Unfall verschuldest und der andere stirbt bei dem Unfall, rein theoretisch, weil er keinen Helm aufhat, ist deine Strafe natürlich um vieles höher, als wenn er den Helm aufgehabt hätte und nur verletzt wäre.
Da ist deine das so? Wenn das exakt der gleiche Unfallhergang ist?
Ja, Moment einmal, wenn du schuld bist, ich als Autofahrer bin schuld, und der Radfahrer stirbt an dem, ist meine Strafe definitiv höher, als wenn er nur ein paar Schrammen im Gesicht hat.
Ich bin ja nicht schuld, dass er keinen Helm trägt. Ich sage nicht. Ich habe nichts beim Losfahren gesagt. Und übrigens, wenn Sie bei der Kreuzung mit treffen, nehmen Sie einen Helm ab. Sondern
ich glaube, dass du hast auf deinem Auto oben so ein Schild an alle Radfahrer, bitte Helm abnehmen, bevor sie mit mir, du sie so hast, du möchtest sie ausrotten.
Bevor sie mit mir kollidieren. Ja, nein, ich glaube, dass die Helmpflicht in Wirklichkeit nicht das Individuum alleine schützt, sondern zusätzlich auch noch, und da sind wir wieder bei einem Thema, das wir jetzt schon viel zu oft hatten, Intensivbetten spart. Und ich glaube, dass das etwas ist, dass die individuelle Helmpflicht eigentlich etwas für die Gesellschaft ist.
Ja, aber dann gibt es, es gibt eine, ich glaube, ich weiß nicht, was für die Studie ist, aber das ist, kann man sogar in der Alltagsbeobachtung machen. Wenn Leute, man hat ja mal erforscht, wenn Radfahrer einen Helm aufhaben, dann nähern sich die Autos dann ist der Abstand von den Autofahrern zum Rad geringer, weil es herrscht eine Scheinsicherheit. Ich merke selber, wenn ich einen vor mir einen Radfahrer habe, ohne Helm, dann fahre ich einen größeren Bogen um den. Das heißt, in Wahrheit ist es relativ interessant, der hat eigentlich was auf, was mir eine trügerische Sicherheit gibt. Ich habe ja dann im Scherz mal immer gehabt, man bräuchte Fahrradhelme, auf denen Perücken drauf sitzen. Damit du gleichzeitig glaubst, der hat keinen Helm.
Der sicherste, und das wäre dann, obwohl er eigentlich aus einem totalen schlechten Stoff ist, ist es der sicherste Helm überhaupt in allen Studien perfekt abgeschnitten.
Und das Zweite, was du sagst mit der individuellen Freiheit, ist ja auch sowas Spannendes. Zum Beispiel, du siehst heutzutage in den Jugendstudien zum Beispiel, dass viele 20-Jährige, ich weiß nicht, wie es deiner Tochter geht, an ihr, aber die wissen oft, die haben wahnsinnig viele Möglichkeiten beruflich zu tun, ja, und wissen überhaupt nicht, mit dieser Freiheit umzugehen. Das ist eine Riesenbelastung. Die haben eine Riesenbelastung. Früher war es doch irgendwie, also ich will überhaupt keine falsche Nostalgie, früher war alles besser, aber zumindest diese Unfreiheit hatte einen Vorteil. Der Sohn vom Schmied wurde Schmied. Der Sohn vom Bäcker wurde Bäcker. Der Sohn vom Dachdecker und der Sohn vom Arzt oder die Tochter vom Arzt wurde Ärztin. Ja, also da, ja. Und wahrscheinlich, ja, das, und gerade bei Zirkusdirektoren merkt man, dass das übernehmen über 20 Generationen. Ob es dann Spaß macht oder nicht, kann man diskutieren. Aber. Der
Sohn von HC Strache wird Immobilienmakler auf Ibiza.
Zum Beispiel, genau.
Da kann man ruhig in der Familie bleiben.
Nein, also. Der Sohn vom Strache spielt nur mit russischen Mädchen im Kindergarten.
Was kann der arme Bub dafür? Über den dürfen wir keine Witze
machen. Glaubt ihr an Schicksal?
Nein.
Ich nämlich auch nicht. Ich tue mir schwer, aber ich habe mich gefragt, ob seine Erklärungsmöglichkeit auch was mit Freiheit zu tun hat. Ob nicht die Summe aller Freiheiten in einem Leben vorgegeben oder konstant ist.
Es gibt ein wunderbares Buch von einem gewissen Jacques Monod, Biologe, ja, und Philosoph, das heißt Zufall und Notwendigkeit.
Ja.
Und unser Universum ist derart gestaltet, dass, ja, nur Zufälle passieren aus einer Notwendigkeit heraus. Sonst gäbe es nämlich keine lebenden Zellen. Das ist ein, ja, Biologe, und der hat gesagt, die Zufälle, die hier passieren, sind retrospektiv betrachtet eine Notwendigkeit.
Und ein schöner Gedanke, aber
genau. Ich meine, und das halten wir dann für Schicksal.
Das, wenn du zum Beispiel.
Also, ich finde, es ist im Prinzip dasselbe. Ob du zufällig was passiert oder ob es passieren muss, ist dasselbe, weil es darauf ankommt, was daraus wird.
Das, aber wenn du dir zufällig bei jeder Schularbeit in der Schule vornimmst, dir aus deiner Freiheit hinzuschreiben, nur was du Lust hast, dann hast du bei der Berufswahl später dafür weniger Freiheiten. Deswegen meine ich, ist die Summe aller Freiheiten konstant. Wisst ihr, wie ich meine?
Die Summe aller Freiheiten ist konstant.
Die Summe aller Freiheiten ist konstant, deswegen meine ich.
Darf ich eigentlich noch was fragen, was ich, ja, auch so interessant finde? Ist nicht oft Einschränkung, bewusste Einschränkung, über das habe ich auch schon mal nachgedacht, ein Freiheitsgewinn? Wenn ich zum Beispiel, so wie du mal gesagt hast, ein Jahr, ich trinke keinen Alkohol oder ich entscheide mich in Beziehungen, ich betrüge einfach nicht. Ich betrüge meine Frau einfach nicht.
Oder zwei große Fehler. Weiter.
Ja, du hast beides schon probiert, beides. Ja, wurscht. Auf alle
Abbruch, Abbruch.
Aus. Entschuldige, weiter.
Auf alle Fälle, mit dieser bewussten Einschränkung.
Das war ein Scherz.
Dann heißt sie
immer, ich
unterbreche.
Wir unterbrechen den Klaus dort. Ich habe jetzt einen Kompromiss gefunden. Ich betrüge nur, wenn ich betrunken bin. Weiter.
Ja, ich bin schon auf
Einfach ohne Küssen, wirklich.
Es ist auch ein Freiheitsgewinn, einmal den anderen zuzuhören.
Was sagst du?
Beschränkt
euch
beim Reden und hört es mir zu. Das ist ein Gewinn. Nein, das seht ihr leider an.
Jetzt, was willst du noch sagen? Die Beschränkung führt zu einer größeren Freiheit.
Nein, das meine ich. Deswegen zum Beispiel, das ist natürlich.
Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns. Das war.
Nein, ich bin ja schon fertig. Das ist ja leider die klugen Sachen, die aus meinem Mund kommen, stammen.
Kann man noch was Tröstendes? Nein, entschuldige.
Die klugen Sachen stammen von wem?
Es ist eine altkluge buddhistische Weisheit im Prinzip. Leben ja nur von dieser Einschränkung. Die ganze Zeit einschränken. Und ich finde nicht alles klug im Buddhismus, aber das finde ich schon klug, dass man dadurch einen Freiheitsgewinn hat. Man entscheidet sich für ein gewisses Leben und sagt, okay, ich überlege mir nicht die 80.000 Optionen, die ich sonst habe, und habe dadurch eine unglaubliche Freiheit. Und aus dem kann ein Glücksgefühl entstehen, glaube ich.
Ja, ob das nicht ein bisschen dafür spricht, dass wir uns alle einfach ins Gefängnis sperren lassen sollten. Vielleicht auch nicht wirklich glücklich machend. Ich glaube, es bedeutet nicht Freiheit, das zu tun können, wofür man sich... Super
Treue vergleichst du also jetzt mit Gefängnis. Deiner Frau...
Treue ist einzelhaft, entschuldige bitte.
Ja. Das ist mir gerade ein bisschen zu heiß, entschuldige.
Die Freiheit... Was ist denn mit dem Oma jetzt?
Steig lieber aus, ich bin jetzt nur noch akustisch dabei für unsere Zuhörer. Optisch wieder hier, hallo. Nein, alles gut.
Freiheit ist, glaube ich, die Möglichkeit, die Zeit zu haben, aus diesem Überangebot überhaupt was aussuchen zu können. Weil natürlich sind wir komplett überfordert, wenn wir die oft schon so zitierten 35 verschiedenen Joghurtsorten im Supermarkt uns aussuchen müssen. Früher hat es ein Joghurt gegeben, das heißt Nummern fertig. Jetzt musst du links drehen, rechts drehen, die Witze haben wir alle tausendmal gemacht. Und das ist aber völlig richtig, steckt eine Wahrheit dahinter. Und die Freiheit ist aber, die Zeit zu haben und zu sagen, so pass auf, ich überlege mir, Verweigerung ist eine große Freiheit. Nein, ich gehe nicht dorthin. Nein, ich nehme dieses Angebot nicht an. Nein, ich bleibe heute zu Hause. Ihr kennt mich in Ohrschlägen. Ich gehe nicht in die Arbeit. Das ist Freiheit.
Es gibt ja die Angst vor großen freien Flächen. Agoraphobie.
Ja.
Das ist die Fläche, wo du in jede Richtung gehen kannst, in die du gehen willst. Und das löst bei vielen Angst aus. Und ich kenne es aus der Kunst, wenn ich versuche, etwas zu schreiben und jede Freiheit habe, die ich mir nehmen kann, ist es natürlich viel schwerer. Ich nehme an, ich weiß es nicht, bitte sagt, ob es euch ähnlich geht, als wenn du in 10 Seiten eingeschränkt bist und es gibt nur ein kleines Auswegerl, das man vielleicht gar nicht erst erkennt. Und über das Auswegerl entsteht eine viel schönere Kunst, eine viel schönere Nummer, eine schönere Pointe als über die komplette Freiheit.
Die Angst vor kratzenden Pullovern heißt übrigens Angora.
Angoraphobie.
Also wenn ich den buddhistischen Lehrmeister Michael Nivarani zusammenfassen darf, das Nein zu anderen führt zum Ja zu mir.
Ja, natürlich, genau.
Das ist sehr schön.
Ein Kalenderspruch, den ich auf meinen Kalender gleich, aber ist schön.
Ja, verstehst du? Indem du sagst, du sagst nicht Nein zu dir selber, sondern du musst zu den Anforderungen von draußen Nein sagen. Du musst sagen, nein, nein.
Aber deswegen, da komme ich jetzt zum Beispiel, was ist die größte Verneinung gegenüber dem Leben? Meiner Meinung nach, ich habe das ja auch in dem Buch geschrieben, ist das der Schlaf. Der Schlaf. Der Schlaf entzieht sich dem Leben. Deswegen, ja, ist ja auch meine Theorie, dass der Kapitalismus nichts mehr fürchtet als den Schlaf, weil der Schlaf ist null produktiv. Der Schlaf kauft nichts, der Schlaf will nichts, der Schlaf will schlafen. Ja? Und in Wahrheit versucht man in den letzten Jahrzehnten gerade den Schlaf zu optimieren. Von 8 Stunden auf 7 Stunden auf 6 Stunden. Jetzt gibt es schon Tipps, wie mit 5 Stunden Schlaf auskommen, damit ich in diesen ganzen Leerzeiten, die ich sonst habe, noch mehr auf Amazon und bestelle oder noch mehr Dinge nachgehe. Das heißt, der Schlaf ist das Ja, das Nein. Schlaf ist Nein sagen. Ja, also ich glaube, wir sollten Protest, Moment, wir sollten Protest büßeln. Wir sollten einen Tag im Jahr.
Aber Moment, ja, Protestbüseln. Der Schlaf ist die größte Waffe gegen den Kapitalismus. Und drum sind die Reden von der Randy Wagner so fad, damit wir alle einschlafen und nichts mehr kaufen können.
Die hat den Kommunismus verstanden. Sie hat ihn. Ja, wir kommen jetzt von Freiheit zu Randy Wagner. Okay, aber die hat jetzt zum Beispiel
schön. Was?
Schöner Übergang, ja.
Schöner Übergang, meine Damen und Herren. Wir sind bei 57.
Wir sind bei ganz vielen Minuten, genau, ich glaube auch.
Ja, was? Wir sind bei ganz vielen Minuten.
Ganz viel, wir haben viel zu viel Zeit. Ich habe noch einen buddhistischen Abschlusssound, falls du noch einen buddhistischen Abschlusssatz mit deiner Radiomoderatorenstimme hast, Nia.
Meine Damen und Herren, wenn Sie müde sind, wenn du müde bist, eine buddhistische Weisheit. Wenn Sie diese Scheißmusik hören, werfen Sie es. Bleib stark und bring dich um.
Ja.
Wir sehen uns.
Diesmal endet der Podcast mit dem Gegenteil von was Tröstendem, sondern mit einem Selbstmordversuch.
Selbstmordversuch. Dein Synthesizer hat gerade versucht, sich umzubringen übrigens. Ja. Es verabschiedet sich Oma Sarsa.
Einen schönen Nachmittag nach Wien.
Klaus Ecke.
Schönen Abend.
Und auch Michael Nivarani, einen wunderschönen Abend. Ciao, bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.